Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing-Podcast. So, guten Tag, mein Name ist Manuel Wolf. Folgendes, lebt ihr noch? Ich melde mich nach einem langen Hiatus zurück. Der Boing-Podcast lebt. Es ist ein Wunder. Und wenn ihr euch fragt, warum, wie kann das sein? Also nicht, warum gibt's den noch, sondern was war denn das wieder für eine lange halbjährliche Pause? Dann hättet ihr das in dem halben Jahr fragen sollen. Aber es kam keine Frage. Ich wurde quasi nicht vermisst. Aber genug der schlechten Laune. Jetzt bin ich wieder hier und ich will wieder viel mehr Shows machen. Aber der Grund ist, Boing Comedy Club gibt es ja jetzt jeden Tag in Köln und der Location-Wechsel. Und der ganze Wiederaufbau nach Corona und die inneren Dämonenbekämpfung waren natürlich ein Haufen Arbeit, unter dem dann der Podcast plötzlich litt. Aber Dinge werden besser. Ne? Ich musste auch Urlaub machen, das war mir dann mal wichtiger. Und ich habe jetzt meinen ersten Gast für 2023 da. Ich wollte natürlich direkt im 1. Januar 2023 wieder anfangen mit dem besten Podcast der Welt, wie wir alle wissen. Aber das ist halt jetzt anders. Und was sage ich zu meinem ersten Gast? Es ist der René Kaspar. Das ist jetzt keine große Überraschung, weil das steht im Titel der Folge. René Kaspar, ein junger Comedian, ein sympathischer Mann, ein Papa und ein, ja, was soll man sagen, ein Student.
Auch das noch.
Ja, René Kaspar.
Hallo.
Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Ja, ja.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und mir alles sagen darfst und ich dir alles sagen darf.
Ja, ja.
Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, so wie es aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Ja, genau, so machen wir das. Ja.
Okay, das heißt, alles, was du jetzt sagst, ist freigegeben.
Ja, ist natürlich jetzt ein immenser Druck. Aber ich komme damit klar, denke ich.
Ja. Ja, kriegen wir hin.
Ja.
Du bist natürlich Stand-up-Comedian und wann habe ich dich das erste Mal gesehen? Du warst irgendwann mal bei Boing und da dachte ich, okay, der ist lustig. Und warum machst du das?
Ich muss gerade überlegen. Ich habe jetzt festgestellt, es ist fast 5 Jahre her jetzt auch schon, dass ich meinen ersten Auftritt hatte.
Echt? Warte mal, und da hast du schon erzählt, dass du so ein ewiger Student bist.
Da war ich schon ewiger Student und streng genommen bin ich das auch immer noch, obwohl ich mich schon so ein bisschen weiterentwickelt habe. Aber damals konnte ich damit hundertprozentig mich identifizieren. Da bin ich ja dann auch immer noch mit Jogginghose auf die Bühne gegangen und so weiter. Und habe auch hier in Kalk gewohnt, 2 Minuten fußläufig entfernt.
Und du willst sagen, du hast dich jetzt weiterentwickelt, wo ich mich...
Ich habe es rausgeschafft, genau, ja.
Wo ich vor 5 Jahren noch in der Südstadt in Köln gewohnt habe und habe mich also zurückentwickelt, während du dich weiterentwickelt hast.
Genau, klassischer Hierarchienwechsel an der Stelle.
Das ist aber nett.
In der Branche, genau. Nee, ich, ja, es war so in der Corona-Zeit, dann habe ich mich so ein bisschen, habe die Jogginghose ausgezogen und bin dann irgendwann Vater geworden. Und jetzt habe ich auch andere Themen, obwohl ich auf dem Papier schon immer auch noch eingeschrieben bin, immer noch.
Mhm.
Aber das ist jetzt nicht mehr so mein Hauptlebensbestandteil.
Was hast du denn studiert?
Lehramt habe ich studiert.
Ach, krass.
Genau, ich habe es bis zum Bachelor geschafft.
Mhm.
Aber dann irgendwann gesagt, ich will das nicht mehr.
Nee. Und was willst du jetzt?
Ich würde ja ganz gerne von Comedy leben. Reicht noch nicht. Ich hatte heute auch wieder ein Vorstellungsgespräch an der Schule tatsächlich wieder für eine Vertretungsstelle bis zum Sommer.
Weil das in Köln, weil es zum Glück ja Lehrermangel gibt.
Absolut.
Ne?
Und jeder kann Lehrer werden im Moment.
Ja, fast jeder. Ich glaube, man darf nicht über 40 sein.
Ach so, ja. Altersmäßig ist das
begrenzt. Ja.
Aber von der Qualifikation her sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt.
Mhm. Also ich habe ja während Corona und sowas auch irgendwie so Existenzängste dann gehabt. Und es hieß irgendwie, gerade Musiklehrer sind sehr gefragt, weil ich, meine Schwester ist ja Musiklehrerin, mein Vater war Musiklehrer und ich aus so einer Familie komme, wo ich der Einzige bin, der nicht war. Und es dann hieß, ja, werd doch Lehrer oder sowas. Und weil ich ja auch noch Musikwissenschaften studiert habe, halt auf Magister, nicht auf Lehramt. Aber da habe ich mich mal erkundigt irgendwie in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und die Grenze war dann irgendwie mit 40 oder 45. Es gab mal irgend so eine Privatschule, wo ich fast mich auf eine Stelle beworben hatte, die zu gut klang, um wahr zu sein, in irgendeinem Schloss von einer Privatschule und man muss ein bisschen Musikunterricht geben und man kann da dann auch wohnen und hat dann ja auch die Ferien und sowas. Und ich hätte es fast gemacht, aber dann habe ich gemerkt, das will ich ja gar nicht.
Ja, klar.
Ich möchte ja gar nicht vor einer Klasse von Schülern stehen.
Gut, das ist das eine, aber das mit der Altersbegrenzung, das wundert mich jetzt irgendwie. Ich dachte, das wäre gut, wenn du jetzt anstrebst, verbeamtet zu werden oder so, dann gibt es da wahrscheinlich irgendwelche Regeln, aber einfach so jetzt an der Schule zu arbeiten, ich glaube, da gibt es doch keine Grenzen, denke ich mal.
Ja gut, aber dann, was mache ich denn dann, wenn ich dann bin ich irgendwann 65 und habe ein paar Jahre an der Schule gearbeitet und dann stehe ich da.
Das ist ja das andere. Also klar, wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat, dann ist es ja jetzt auch nicht mein Ziel, das ewig zu machen, aber es ist halt eine gute Absicherung.
So ein Nebenjob,
quasi, ne, um dann halt.
Ist das dann wie in den USA, der Vertretungslehrer, der dann... Wie in den ganzen Serien und Filmen, wenn immer der Vertretungslehrer da sitzt und eigentlich nichts macht, sondern nur die Zeit rumkriegt?
Ja, also ich bin schon jemand, der das dann ernst nimmt, aber theoretisch gibt der Lehrerberuf natürlich sehr viele Freiräume, auch sich ein bisschen hängen zu lassen. Ne? Also ich hatte zumindest viele Lehrer und Lehrerinnen selber, wo ich das Gefühl hatte, haben nicht so Bock auf das Ganze, ne? Und aber so einer bin ich natürlich nicht. Wenn ich das mache, dann mache ich das natürlich auch mit Einsatz.
Ja, wahrscheinlich ist es so, dass wenn man halt irgendwie den Traumjob Lehrer hat, wenn man dann nicht im Studium schon seiner Visionen beraubt wird und mit der kalten Realität konfrontiert wird, ist es wahrscheinlich so, dass dann man in die Schule noch kommt mit Idealismus und dann vielleicht so nach 15 Jahren oder sowas merkt, das System macht mich fertig.
Absolut. Ja. Es ist ja auch ein Problem, dass im Studium viel zu wenig Praxis überhaupt stattfindet. Deswegen erleben, glaube ich, viele auch erst nach dem Studium so diesen Schock, ach so, ich habe ja gar keinen Bock darauf, ich kann das ja vielleicht gar nicht. Und dann ist es aber halt auch vielen schon zu spät, um noch was anderes zu machen. Ne? Und in meinen Augen ist das Studium da sehr ausbaufähig. Das muss ein bisschen praxisorientierter werden.
Vielleicht sollte man auch den Leuten gar nicht die Wahl geben, was sie studieren und was sie machen wollten. Vielleicht sollte man ihnen einfach von Anfang an sagen, hier, du wirst Lehrer, du wirst Busfahrer, du wirst das und das. Dann wird man sich gar nicht überlegen, was will ich denn?
Das könnte man natürlich machen. Da hätte man halt sehr viele unglückliche Menschen.
Ja.
Aber
wir haben ja auch sehr viele unglückliche Menschen.
Auch so, das stimmt, weil viele ja auch falsche Entscheidungen treffen.
Ja.
Entscheidungsfreiheit ist ja auch oft Druck. Ne?
Menschheit ist schon ein Problem. Ne? Generell.
Ja, das ist schon alles schwierig, ne? Wenn man es mal so sieht. Jetzt.
Absolut. Ne? Ja. Absolut. Aber einfacher geht's auch nicht.
Nee, genau. Ja. Ja.
Alles hat seine. Idee. Leute sagen immer, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde eher, alles hat seine Nachteile.
Ja, gut, okay, das, nee, ja, ja.
Aber auch, sag mal, dann, ja. Also, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, hey, ich probier's mal auf der Bühne als Stand-Up-Comedian?
Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen kam dadurch, dass ich damals, als ich Abitur gemacht habe, die Schülerrede gehalten habe. Das ist jetzt 10 Jahre auch schon her.
Schon.
2013 am Gymnasium Lohmar, genau, damals. Und
bei der Abi-Feier eine Schülerrede?
Genau, auf dem Abi-Ball mit einer Freundin zusammen. Und
das hatten wir gar nicht. Also bei uns durfte kein Schüler sprechen irgendwie. Ich durfte auf jeden Fall nicht sprechen. Ich wollte, aber die haben gesagt, nee.
Nee, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das zu machen, weil es wurde irgendwie, es war so Standard-Tagesordnungspunkt, dass da eben eine Schülerrede stattfindet.
Und wieso durftest du der sein?
Ich war der Einzige mit der Freundin zusammen, der das machen wollte. Wir haben gedacht, komm, wir melden uns mal. Ach, krass. Und dann gucken wir mal, wer das wird. Aber es wollte sonst niemand. Was mich irgendwie gewundert hat, weil ich hatte so viel zu erzählen irgendwie. Und habe das dann so ein bisschen, oder wir haben das dann so lustig irgendwie aufgebaut. Und das kam dann irgendwie sehr gut an. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ich kann das ja irgendwie Leute unterhalten.
Hast du da so erzählt?
Ja, ich habe auch so ein paar Gags geklaut und so natürlich. Ich wusste ja gar nicht, wie man Comedy macht, ne? Und
genau so.
Hab dann einfach so ein bisschen, ich sag mal so, vor allem in der Oberstufe war ich sehr unglücklich in der Schule, weil ich mit dem ganzen System auch nicht zufrieden war und irgendwie mich nicht, mich nicht abgeholt gefühlt habe von den meisten Lehrkräften da und hatte dann so ein bisschen Frust angestaut und habe dann auf humorvolle Art und Weise das Schulsystem und die Unterrichtsinhalte so ein bisschen aufs Korn genommen, sage ich
mal. Hattest du da dein Zeugnis schon in der Hand oder?
In dem Moment noch nicht, aber ich wusste, dass ich es kriege. Okay. Also es war jetzt nicht auf der Kippe. Also ich habe war jetzt kein besonders guter Schnitt, 2,7 oder so, ist 2,8, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es hat gereicht. Ich wusste auch, dass es reicht. Ja. Und es hat Lehramtsstudium musste ich aber in Paderborn deswegen anfangen erstmal, weil ich in Köln keinen Platz bekommen habe. Ja, ich konnte dann irgendwann wechseln. Ja, aber anderes Thema. Nee, ich bin dann nach Köln dann irgendwann gezogen, habe mein Studium hier weitergemacht. Studium lief dann so lala, war irgendwie alles auch nicht so. Ich habe ja auch mit Chemie angefangen, was gar nicht mein Ding war, wollte dann zum Fach Deutsch wechseln. Das hat aber auch wieder nicht funktioniert, weil mein NC zu scheiße war. Und dann habe ich so unter der Hand da so ein bisschen so Kurse belegt, obwohl ich es nicht durfte. Und dann wurde mir das alles nicht angerechnet. Also ich habe am Ende wirklich...
Heißt das, dass Deutschlehrer in der Schule besser sein mussten als Chemielehrer?
Ja, weil das mehr Leute machen wollen. Deswegen ist der NC da höher beziehungsweise niedriger. Also das ist schwerer, komisch, da reinzukommen.
Sehr komisch.
Also Naturwissenschaften sind nicht so beliebt, deswegen kommt man da leichter rein. Das ist einfach der Punkt, genau. Und weil mein ganzer das ganze Studium irgendwie sehr frustrierend ablief, wurde ich halt da immer frustrierter und habe dann irgendwann einfach mal nochmal so ein Ventil gebraucht, um so ein bisschen mich darüber auszukotzen und hab dann gedacht, ach Moment mal, ich könnte doch eigentlich mal gucken, ob es irgendwo so offene Bühnen gibt, dann erzähle ich mal was. Und da habe ich das so ein bisschen gemacht wie in der Abi-Rede auch, da so ein bisschen über mein Studium erzählt, auch so ein bisschen über Köln-Kalk erzählt, über mein Studentenleben, was dann sehr klischeehaft war. Und auch Gags geklaut? Nee, dann nicht mehr. Glaube ich. Also da habe ich dann schon irgendwie gedacht, ich würde da ganz gerne auch irgendwie was Eigenes machen.
Weißt du noch, wo dein erster Auftritt war?
Das war im komischen Club damals bei Lena Kupke und Christine Jucksch im belgischen Viertel. Das war gut. Rückblickend würde ich es besser machen, klar, aber
aber es kam gut an.
Für den ersten Auftritt war das eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Kann ich sehr zufrieden mit sein. Und dann hatte ich da Lust drauf und habe dann das häufiger gemacht. War dann erstmal, glaube ich, nur da, weil ich irgendwie gar nicht wusste, was so abgeht. Und irgendwann bin ich dann auf die New Material Night aufmerksam geworden und dann auf Boeing.
Das Schlimme ist ja meist der zweite Auftritt. Das ist ja der erste funktioniert ja meistens besser, als man, da hat man noch Angst, dass alles schief gehen könnte, und beim zweiten hat man dann irgendwie so eine Sicherheit und merkt dann, oh, ist doch nicht so einfach oder so irgendwie.
Ja, vor allem auch, weil ich den Anspruch hatte, irgendwie jedes Mal wieder was komplett Neues zu erzählen. Also ich habe, glaube ich, meine ersten 4 Auftritte waren jeweils komplett neue Sets. Also ich wusste nicht, dass man erstmal vielleicht irgendwas rundspielt oder so. Sowas hatte ich noch nicht im Kopf. Ich hatte da auch immer so 1-2 Monate dazwischen. Also ich habe nicht wirklich direkt so losgelegt und professionell da versucht, ein Set rundzuspielen oder so. Sondern habe halt hin und wieder gedacht, komm, jetzt habe ich mal wieder was zu erzählen, jetzt gehe ich da nochmal hin irgendwie. Aber auf jeden Fall, ich glaube, so die ersten 4 Auftritte, es wurde immer schlechter, so ein bisschen.
Ach so, ui.
Bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, Moment mal, das vom Anfang war doch eigentlich auch ganz gut, warum bleibe ich da nicht dran? Warum versuche ich mir jetzt immer wieder was Neues zu überlegen?
Das denkt ja Publikum auch manchmal, so wenn sie, was weiß ich, im Soloprogramm irgendwie von jemand sind und ein Jahr später wiederkommen, dann sagen sie, ja, war ganz schön, aber die eine Geschichte, die habe ich schon gekannt. Ja, das ist das gleiche Programm. Es war alles das Gleiche. Nee, das ist so, bei manchen ist der Eindruck, dass ein Stand-Up-Comedian auf die Bühne geht und halt was erzählt, was er auch tatsächlich nur ein einziges Mal erzählt.
Genau, und das habe ich vielleicht selber auch damals noch geglaubt, weiß ich nicht. Vielleicht war ich da etwas, naiv oder einfach, ja, ich war neu und wusste halt nicht genau, wie man so was macht, ne? Und angeht.
Und, darf man das sagen, dass du ja jetzt Vater geworden bist?
Genau, richtig.
Mit wem?
Ja, das darf man, glaube ich, sagen, mit Vicky Blau. Das ist,
die ja auch hier schon zu Gast war.
Ja, genau, die war auch schon hier im Podcast. Genau, ja. Macht auch Comedy, wir haben auch eine Show gemeinsam.
Mhm. Ja. Und das finde ich ja krass. Also Vicky ist, glaube ich, auch noch Schauspielerin oder Synchro, war das?
Ja, Schauspielerin, Sprecherin und Übersetzerin und ja.
Aber theoretisch finde ich das natürlich, wie ist das so, wenn, also ich, ne, es heißt doch, also als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, gab es einen Grundsatz, der hieß Never fuck the company.
Ja, ja.
Und wie ist das so, eine Beziehung, wo beide Comedians sind, ist das nicht schwierig?
Boah, also bisher habe ich eigentlich nur Vorteile erkannt, außer dass man vielleicht jetzt mit dem Kind manchmal so Terminprobleme hat, so, ne, dass man halt nicht, dass nicht beide gleichzeitig auftreten können.
Ach so, ja.
Oder so Sachen, aber das ist jetzt eigentlich das Einzige. Ich finde es ansonsten sehr.
Ja, gut, aber das ist bereichernd. Das ist ja auch bei unterschiedlichen Jobs.
Eben.
So, dass natürlich nicht beide gleichzeitig beim.
Also ich finde das sonst eigentlich sehr bereichernd, weil wir halt beide wissen, ja, wie Comedy funktioniert, uns deswegen auch Hilfe beim anderen holen können.
Wie funktioniert Comedy?
Nein, also wir können jetzt kein Lehrbuch schreiben, aber
ich versuche das mal,
wir haben ja ein Gespür dafür.
Versuch das seit 30 Jahren rauszufinden
oder so. Ja, klar, nee, das ist jetzt schlecht formuliert. Da kann man mir natürlich jetzt was draus drehen, aber ich meine, ich sag mal.
Doch, nee, so schreibe ich das in die Beschreibung. René Kaspar weiß, wie Comedy funktioniert. Vergesst alles, was ihr bisher gelesen oder gehört habt.
Nee, das ist ja wahrscheinlich
heute exklusiv
Clickbaiting-mäßig wahrscheinlich sehr effektiv.
Müssen wir diese Folge hinter einer Paywall verstecken hier.
Ja,
das für 90 Euro. René Kaspar erklärt euch das Geheimnis.
Ja, wäre wahrscheinlich ein Erfolg.
Meinst du?
Nee, also 90 Euro wäre ein bisschen viel, aber
89.
Ja, genau.
Also ich finde das aber ein bisschen krass. Es gibt ja so, es gibt ja diese Online-Kurse plötzlich, die es irgendwie von, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Masterclass oder so irgendwas.
Ja.
Und wo man denkt, okay, da geben sich doch die richtig, richtig Guten, die es nicht nötig haben, die geben sich doch, also nicht nur Comedy, sondern alles, so ein bisschen wie TED Talk, alles. So die richtig, richtig Guten geben sich doch dafür nicht her, weil sie es einfach nicht nötig haben, weil sie es doch nicht brauchen. Und dann siehst du auf einmal, Steve Martin, Masterclass, teaches you Comedy. Und er so, Steve Martin jetzt, ehrlich? Und dann macht er gleichzeitig noch eine Masterclass über Banjo-Spielen, sowas. Und jetzt Billy Connolly, Dingsbums da. John Cleese hat eine. Barack Obama, nicht jetzt über Comedy, aber so ja. The White House Dinger und alle machen plötzlich diese Kurse.
Ja, ist das so? Also
irgendwie dann irgendwie Werner Herzog über wie man Filme macht und so, what the hell is going on?
Okay, ja, das ist eine Welt, die habe ich noch nicht so erschlossen. Nee. Aber vielleicht sollte ich sowas dann auch mal machen, meinst du? Oder?
Ich finde, ich sollte vielleicht sowas mal schauen. Vielleicht lerne ich ja was.
Ach ja. Machst du nicht auch so Kurse oder sowas? Oder so Workshops oder so? Hast du doch auch mal, oder?
Ich mache nicht irgendwie ein Online-Video, das man dann für hunderte Euro kaufen kann.
Ja.
Sondern ich mache, also einmal Comedy-Workshops haben wir vor der Pandemie gemacht und soll jetzt wieder starten. Wir haben nur ein Problem gerade, einen ordentlichen Proberaum zu finden.
Mhm.
Und dann auch Einzelcoaching, was sich ziemlich gut entwickelt hat dann seit der Pandemie. Weil wir haben gemerkt, so, wenn ich wir sage, meine ich natürlich ich, aber weißt du, wie große Menschen sprechen natürlich im, ach was weiß ich, Schnitt. ich habe gemerkt, dass als dann die Pandemie war, haben wir dann auch ein paar Online-Workshops gemacht. Also die Workshops sind echt, die Wochenend-Workshops. Da war sehr viel Bedarf und sehr viel Nachfrage und so und das lief auch richtig gut. Und das Schöne war ja, wir haben ja sonntags die New Material Night, also wir haben zum Beispiel einen Anfänger-Schreib- und Präsentationsworkshop gemacht. Am ersten Tag Schreibworkshop, am zweiten Tag Präsentationsworkshop und dann am Sonntagabend, wenn die Leute Lust hatten und sich getraut haben, konnten sie direkt bei der New Material Night das ausprobieren. Und das hat so gut funktioniert. Die haben alle gekillt irgendwie und hat richtig halt Lust auf mehr gemacht.
Ja.
Und während des Lockdowns so das Ganze online über Zoom zu machen, irgendwie habe ich festgestellt, das macht nicht so viel Spaß, das geht nicht so hin. Klar, man lernt was, aber wenn da 10 Leute versammelt sind und jeder kann halt nur auf den Bildschirm starren und so irgendwas, da ist zu wenig, da passiert zu wenig, weil es ist ja, da passiert einfach zu wenig.
Alles, was
es
ist digital zu starr ist,
und ja, aber was halt richtig gut funktioniert, ist, wenn man das auf ein 1:1 macht, also Einzelcoaching. Wenn es nicht eine Klasse ist, die irgendwie zuschaut, wie andere was machen, sondern wenn ich mich direkt mit jemand beschäftige, weil man dann halt, man sehr individuell auf die Probleme und Ideen und alles und Fragen eingehen kann. Und das läuft ganz gut. Das gibt's bei comedyworkshops.de. Dann halt das Einzelcoaching, das wird dann auch über Zoom gemacht. Ne? Immer eine Dreiviertelstunde, bis ein bisschen überziehen auch noch. Und dann kann man vor allen Dingen auch direkt danach das Video der Session kriegen und kann sich das auch immer wieder anschauen nutzen. Gibt's auch manche, klar, gibt auch einige, die sagen, online möchte ich nicht. Ich möchte halt in Person. Das gibt's auch. Da macht man dann direkt 2 Stunden am Stück aus. Der Alexander Graf zum Beispiel, der ja jetzt irgendwie auch viel auftritt, der hat halt, bevor er aufgetreten ist, halt hier mal hier in diesem Raum.
Hier hast du dem erzählt, wie Comedy funktioniert.
Da habe ich ihm, gesagt, also es gibt da verschiedene Meinungen zu. Ich bin mir selber auch nicht ganz sicher.
Ja.
Aber mach erst mal, ich frage noch mal beim René Kasper nach,
weiß. Da muss man sich schon noch mal rückversichern.
Nö, und das, klar, und das habe ich festgestellt, das ist echt gut, weil das ist wirklich sehr hilfreich und das Feedback ist dann halt auch sehr schön, dass man kriegt, weil da so ein direkter Ansatz ist, wie es den Leuten geholfen hat und so irgendwas. Ne? Es ist also weniger anonym als in einem Workshop dann, oder beziehungsweise man hatte auch mehr Interesse, als Coach hat man dann auch mehr Interesse selber dran, wie hat es denn dann funktioniert beim nächsten Auftritt und so, und das ist wirklich sehr schön. So. Passt natürlich auch in das ganz Gesamtkonzept zusammen, dass wir ja im Endeffekt mit den täglichen Shows
ja
auch so eine Art Talentaufbau betreiben, von dass man sich von kurzen Spots zu längeren Spots hocharbeitet und wir immer bei Boing natürlich immer neue Leute, Veränderungen in der Comedy-Szene
zeigen
möchten und vorne dran halt sein möchten und nicht das machen, was alle machen. So,
das ist ja auch wirklich, also das muss ich dir ja auch sagen, bei Boing, das habe ich ja selber miterlebt, am Anfang New Material Night gemacht, dann in den Boing Comedy Club gekommen, die 5 Minuten gemacht, beim nächsten Mal 10 und gestern habe ich zum ersten Mal Headliner gespielt. Und
heute bist du Headliner mit 30 Minuten, genau. Das
kann man da so ganz gut nachvollziehen irgendwie.
Aber, ne,
so
einen aber Weg. Das geht natürlich auch nur, wenn man weiß, wie Comedy funktioniert.
Ja, ne, also. Das muss man natürlich wissen, sonst bleibt man natürlich bei den 5 Minuten kleben.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist klar. Ne? Also das macht den Unterschied.
Man muss schon sieben.
Ja, klar.
Wir haben das Konzept leicht verändert. Wir haben gesagt,
stimmt.
7 Minuten.
Ja, richtig.
Vielleicht muss man dann einen Satz noch zu Ende bringen.
So. Ja, 5 ist schon knapp. Ne? Das habe ich auch nie gern gemacht. Das war,
naja, es klingt so wenig. Also ja, gut, aber in London und in den USA sind 5 Minuten ganz und gäbig. Da ganz tingelt normal, man. Ne?
Ja.
Da tingelt man 5 Jahre lang als 5 Minuten rum, bevor man zum ersten Mal irgendwo 10 Jahre machen darf.
Aber die sprechen auch schneller, glaube ich, ne? Oder?
Ich weiß nicht, ob sie schneller sprechen. Nee, also ich glaube nicht, dass sie. Ja, schneller als du vielleicht.
Ja, das meine ich jetzt, ja. Das kann gut
nein
sein. Kommt vor, ja.
Nee, die sprechen nicht, aber die Worte sind kürzer.
Ah, ja.
Also zumindest sind englische Bücher, die deutsche Übersetzung ist immer ganz viele Seiten mehr als die.
Ja.
Ich weiß nicht, aber nee, 7 Minuten hat sich irgendwie so wie, einfach halt wie 2, weißt du, es ist so ein Chart-Hit ist 3,5 Minuten lang.
Mhm,
ungefähr. So 2 Chart-Hits. Irgendwie. Ich glaube, das reicht. Und es kann ja auch. Zeit ist ja relativ. 7 Minuten können einem ganz lange vorkommen.
Ja, klar.
Und manchmal sieht man Headliner und denkt, was, schon fertig?
Mhm.
Manchmal sieht man einen 7 Minuten, also jetzt natürlich nicht bei Boing, hallo, das ist natürlich große Vorauswahl, aber halt in allen anderen Shows.
Ja, genau, da fragt man sich, ist das jetzt schon der Headliner, der 7 Minuten?
Ja, ne? Also wie lange, so, man denkt so, nach einer Minute denkt man, was labert der da noch, wieso?
Ja.
Und er ist auch hässlich und
genau,
warum, was nimmt der sich raus, dass ich hier sitzen muss, ihm zuhöre und auch noch Geld dafür bezahle?
Ja, klar, das ist unangenehm. Ja.
Sehr. Was war dein schlimmster Auftritt?
Schlimmster Auftritt?
Oder haben die Leute mal, haben sich Leute mal bei dir beschwert, Zuschauer?
Beschwert? Nee. Nee, ich glaube jetzt so richtig nicht. Es war eher so, dass ich das, also keine Ahnung, ich bin letztens auf so einer Firmenfeier aufgetreten, so eine Open-Air-Geschichte im Regen.
Oh Gott, Firmenfeier und Open-Air.
So ein Buffet, währenddessen abgebaut wurde. Also so die Voraussetzungen waren halt einfach katastrophal. Da habe ich auch eine halbe Stunde machen müssen.
Oh nein.
Das war, würde ich sagen, der schlimmste Auftritt, weil mir niemand zugehört hat. Also,
hast du dann auch eine halbe Stunde gemacht?
Ich habe das durchgezogen, weil ich mein Geld haben wollte natürlich.
Meinst du nicht, das hätte irgendjemand gemerkt, wenn du nicht nur 20 Minuten gemacht hättest?
Weiß ich nicht. Ich wollte es irgendwie nicht drauf ankommen lassen, dann nachher auch noch irgendwie darüber diskutieren zu müssen. Aber das war ein Auftritt, also den habe ich überstanden, geschafft, weil ich mittlerweile einfach selbstbewusster bin auf der Bühne und sagen kann, okay, ich ziehe es jetzt halt einfach durch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt am Anfang sowas erlebt hätte, das hätte an mir genagt.
Ich glaube, ich wäre gestorben.
Ja, ich habe auch, glaube ich, so mit meinem Geist meinen Körper verlassen. Ich habe, glaube ich, einfach nur so auf Autopilot geschaltet einfach und einfach auch ausgeblendet.
Ich weiß nicht, ob ich das so kann, weil ich immer mir die Leute immer, man sucht immer, weißt du, man sucht immer das eine Gesicht, das Oder man sucht immer Gesichter im Publikum, die einen anlächeln.
Ja, ja.
Aber man findet immer das eine Gesicht.
Ja, genau. Wenn es die nicht gibt, ist halt scheiße. Es gibt dann halt immer nur die Leute, die so böse gucken. So, ja, wo gut. Du halt weißt, okay, die wollen sich eigentlich gerade unterhalten mit ihrem Gegenüber so, und ja. Sind sauer.
Okay, aber in einer normalen Show gibt es schon normalerweise Leute, die lächeln. Aber es gibt immer. Ich meine, 100% zufriedenstellen kann man nie.
Nein.
Es gibt immer 100 Leute und alle finden es toll. Aber die eine Person, die es nicht toll findet und grimmig da drin sitzt, das ist die Person, die irgendwie in dein Blickfeld kommt, wenn du auf der Bühne stehst.
So. Ja, genau. Ja. Aber beschwert
und jetzt, dann kommst du nach der Show auf dich zu und sagt, das war eine richtig gute Show.
Ja, einfach das nur, gibt's auch manchmal. Weil
sie sich so konzentriert haben.
Ja,
das,
ja,
oder
ja.
Weil sie so entspannt waren, dass man dieses Resting Bitch Face gekriegt
hat. Das stimmt. Ja, es gibt ja oft so wirklich dann, das ist ja auch ein Phänomen, dass Leute dann nachher kommen, ey, war super und du hast gedacht, ey, die finden das alle einfach nur furchtbar, weil niemand irgendwie gelacht hat oder so, ne? Aber dass jetzt jemand sich an irgendwelchen Inhalten oder so gestört hat oder irgendwie sich beschwert hat, weil es ihm nicht gefallen hat, so hatte ich es jetzt noch gar nicht. Wenn dann er halt durch fehlende Reaktionen gespiegelt bekommen, dass es nicht gefallen hat.
Ja, ja.
Das ist mir am Anfang schon auch oft passiert, ja.
Irgendwie stelle ich immer wieder fest, dass deutsches Publikum und internationales Publikum irgendwie auch anders sind. So, ich habe jetzt am Wochenende in Utrecht gespielt, bei einer English Comedy Night, und die zwei Tage davor haben wir English Comedy Night in Köln gemacht, und ich finde selbst, dass das internationale Publikum nach der Show auch direkt sich bedankt und mehr Leute einen ansprechen und sagen, danke für die Show, hat uns wirklich gefreut, hat echt Spaß gemacht irgendwie. Und dass das bei deutschen Shows kaum passiert. Nicht, weil es den Leuten nicht gefallen hat oder weil sie nicht dankbar sind, sondern irgendwie, weil da der Gedanke ist, oh, das sind die Künstler. Wäre ja schon schön, mit denen zu sprechen, aber die wollen jetzt bestimmt nicht gestört werden.
Ja, also diese höfliche Distanz,
genau.
Das ist so ein deutsches Ding.
Die wollen gestört werden. Die brauchen genauso Zustimmung.
Total, total.
In ihrem Leben. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du selbst, weil sonst würden sie nicht auf der Bühne. Das ist im Endeffekt die stehen da doch nicht, weil sie denken, so lässt sich gut Geld verdienen.
Das stimmt. Nee, genau. Wir besuchen das, ja. Wir suchen ja die Anerkennung im Leben. Das ist uns allen gemein irgendwie. Ne?
Und auch so am Anfang, weißt du, auch so am Anfang von der Show, der Jingle geht los und der Moderator kommt auf die Bühne und es ist so leicht plätschernder Applaus, so ja, okay, jetzt geht's los. Ja, hat ja noch nichts gemacht. Mal schauen, ob das schön wird, ob das enttäuschend wird, so irgendwas. Und bei den englischen Shows ist da dann schon direkt Stimmung, weil die Leute wissen so, ich möchte mich amüsieren, das wird jetzt ein geiler Abend, juhu, es geht los. Und wenn die Comedians nicht lustig sind, ist egal, wir machen uns den Abend lustig.
Juhu. Ja, total. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir hatten letztens auch zwei englische Zuschauer bei unserem Open Mic im Blue Shell, und die haben natürlich fast nichts verstanden. Wir hatten zwar an dem Abend einen englischen Künstler da, einen einzigen, das war Zufall, den haben wir dann englisch machen lassen. Und sonst haben die ja nichts verstanden von der ganzen Show, aber die hatten so einen Spaß.
Ja.
Die hatten einfach Bock. Die saßen da und ich habe so ein bisschen versucht, auf meinem scheiß Englisch mit denen so ein bisschen zu reden und so. Die waren so begeistert von dieser Show.
Wieso haben die denn dann Tickets gekauft, wenn...
Ja, dachten einfach,
die, es sei Englisch oder wie?
Nee, ich habe die waren vor der Tür, wollten eigentlich nur ein Bier trinken und dann haben wir gesagt, ja, kostet heute aber Eintritt. Ja, warum denn? Ja, hier Comedy-Show und so. Und dann wollten die eigentlich wieder gehen. Habe ich gesagt, wir haben aber heute sogar einen Englischen ausnahmsweise dabei.
Was für ein Zufall.
Und dann sind die dann reingegangen und der eine konnte so ein bisschen Deutsch und hat dann so immer so ein bisschen versucht dem anderen das, glaube ich, zu erklären, was da passiert und so. Die hatten so einen Spaß und haben richtig für gute Stimmung da gesorgt. Also das war cool auf jeden Fall.
Aber das erinnert mich an zwei, Sachen. das eine war, oh Gott, wie hieß denn dieser, ist irgendein Kleinkunstpreis, den ich gewonnen habe? Oh, ich weiß, oh, das war das in Aschaffenburg oder... Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber mit meinem Musik-Comedy-Dings. Und Teil des Preises war dann, dass man bei diesem Festival dann im nächsten Jahr sein Solo spielt.
Oh ja.
Und ja, der Saal war auch alles schön hergerichtet und ich habe das gespielt. Und in der ersten Reihe saß halt eine, die hat immer mit ihrer Nachbarin getuschelt und ihr zugeflüstert und so irgendwas. Und ich habe die ganze Show über gedacht, boah, sage ich jetzt was oder nicht? Weil irgendwie, es stört mich halt.
Ja, ja.
Aber niemand hat was gesagt. Und Gott sei Dank habe ich nichts gesagt,
ja.
Weil danach ist die eine zu mir hergekommen und hat gesagt, yes, I just came from Iran.
Aha.
Und das ist ja halt ihre Verwandte und I don't speak any German, but she translated for me and you are very funny.
Ach, krass.
Okay. I really, really enjoyed this evening because...
Ja, stell mal vor, du hättest sie zur Sau gemacht. Da,
stell mal so vor, ja, sie... vor allen Dingen gerade, sie kam gerade aus einer unangenehmen Situation irgendwie. Schon, dann wird sie angepumpt. Aber jetzt stelle ich fest, es war gar nicht hinter der Show, wo das rauskam, sondern es war in der Show selbst. Also sie kam danach nochmal und hat gesagt irgendwie, das ist ja lustig. Ja. Aber in der Show selbst kam raus, dass sie kein Deutsch spricht, weil ich ja diesen improvisierten Eurovision Song Contest mache und dann nach Ländern frage. Und da kam halt Iran vom Publikum. Da habe ich angefangen zu reden, habe gemeint, wait a second. Oder warte mal, du kannst überhaupt kein Deutsch. No, no.
Dann ist der Groschen gefallen.
Der Groschen gefallen, ja. Und das andere war ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, Trierer Comedy Slam. Warst du da schon mal?
Nur als Zuschauer, weil Wiki da mal aufgetreten ist. Ja, da war ich mit, aber selber nicht aufgetreten, noch nicht.
Genau, Trierer Comedy Slam, eine der ältesten, am längsten bestehenden Comedy-Shows in Deutschland, würde ich fast sagen. Die haben das monatlich in Trier gemacht, sehr, sehr studentisches Publikum. Am Ende gab es ein Jahresfinale, bei dem ich dann war und gegen Maxi Stettenbauer verloren habe und dann im Jahr drauf nochmal war und gegen Stefan Wackobinger verloren habe und dann im Jahr drauf endlich mal gewonnen habe und dann dachte, boah krass, ich habe den Konstantinpreis der Stadt Trier gewonnen. 500 Euro Preisgeld. Jetzt werde ich ein Comedy-Star. Jetzt kommen alle an. Jetzt kann ich mir aussuchen, welches Management, welchen Booker, welchen Agenten ich nehme. Ja. Alle wollen jetzt. Trier, alle wollen jetzt. Everybody wants a piece of me.
Ja,
und dann hat die Realität relativ schnell eingesetzt, dass das allen egal ist. Aber wie dem auch sei, bei meinem ersten Auftritt im Comedy Slam habe ich am Klavier eine Analyse gemacht über das Lied. Das passiert ist halt, wenn man in Kalk wohnt,
habe ich ja schon gesagt.
Die Soundqualität ist jetzt nicht mehr. Also unser altes Aufnahmestudio war in der Friesenstraße. Da war es tagsüber ruhig, aber halt auch nur tagsüber.
Glaube ich.
Na gut. Nee, genau. Der erste Auftritt habe ich eine Nummer gemacht über ein Lied von der Kelly Family und im Endeffekt das einfach analysiert, dieses Lied. Und dieses Lied von der Kelly Family heißt Hiroshima, I'm Sorry. Und das ist im Prinzip auch der komplette Text des Liedes, außer Strophe 2, die dann heißt Nagasaki, I'm sorry too. Strophe 3, die heißt, weil sie summen. Es ist einfach sehr absurd und das ziehe ich halt so auf 7 Minuten und mache das so. So, und danach kam ein etwas älterer Amerikaner, der anscheinend da in der Nähe wohl stationiert war als Soldat oder sowas, auf mich zu und hat gemeint, listen man, that was so funny what you did, I mean, it's amazing, I really, really liked it, you're so funny dude, I didn't understand a single word because I don't speak German, but it must have been funny.
Ja,
ich so, schön. Dankeschön.
Ja, so ein bisschen positive Energie einfach mal verstreuen.
Das können die Amis gut. Ja, ja.
Sympathisch.
Ja.
Schön.
Na gut. Was war denn dann dein schönster Auftritt bisher?
Boah.
Auch nicht. Du bist mehr so ein...
Ja, das ist ja wirklich so ein Durchschnittstyp.
Emotionen, so, ne? Das ist so dein Persona.
Doch, ich würde sagen, schönster Auftritt war jetzt wahrscheinlich einfach, weil es sehr gut lief und weil ich da auch einen Preis gewonnen habe in Mannheim jetzt den Comedy Cup, den Newcomer Comedy Cup. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Trierer Comedy Slam, wo man halt denkt, ja, jetzt habe ich es geschafft und am Ende kriegt kaum jemand mit. Aber für mich war das irgendwie geil. Das war so ein großes Theater und genau so ein Wettbewerb.
Aber das mit der Jury, haben die das abgeschafft oder ist das noch? Also dass man zuerst mal vor der Jury ohne Publikum
das
spielen muss?
Das ist noch,
muss?
Genau, ohne, ja, oh. Das war hart. Ja. Das war nicht mein schönster Auftritt, würde ich sagen. Das war irgendwie unangenehm.
Das finde ich sehr erniedrigend, sowas. Das gibt überhaupt keinen Grund, das zu tun.
Also die fanden das trotzdem gut, aber ich habe mich, also ich glaube, man fühlt sich nie wohl, wenn man einfach vor einer fünfköpfigen Jury ohne Publikum spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwer gut bei fühlt. Das ist halt so sehr konstruiert, ne?
Ja.
Aber ja, denen hat es irgendwie gefallen und umso mehr hat es sich, finde ich, gelohnt, das zu machen, weil nachher dieser Cup dann in dem großen Theater, das war einfach ein schönes
Kapitol, oder?
Erlebnis, genau. Ja.
Vor fünf Leuten ist schon schwer, aber wenn die fünf Leute dann auch noch eine Jury von Experten sind.
Ja. Das war ein krasses Erlebnis irgendwie.
Was war die geringste Anzahl, wo du mal durchgezogen hast an Zuschauern?
Ich glaube auch fünf. Im Atelier Theater Wirtshaus hier damals. Und ich glaube sogar, dass das Publikum bestand aus Vicky, ihrer Mutter, einem Kumpel von mir, der Support gemacht hat. Und dann war, glaube ich, noch ein befreundetes Pärchen von meinem Kumpel da.
Oh.
Also das war wirklich...
war dann im Endeffekt... Warst du da schon mit Vicky zusammen?
Ja, doch. Das also, war also Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob es dazu gekommen wäre.
Ja, aber gut, aber Mama, ich stell dir mal meinen Freund vor. Er redet jetzt 40 Minuten.
Genau, nee, den Punkt hatten wir zum Glück schon. Wir kannten uns Gott sei Dank schon zu dem Zeitpunkt. Trotzdem war es jetzt
wenn dann
für
die Mutter
mich,
da sitzt, ach, der Arme.
Nicht so angenehm, aber trotzdem, weiß ich nicht, habe ich es irgendwie nicht übers Herz gebracht, die wieder nach Hause zu schicken und dann habe ich es halt einfach gemacht, ne?
Ja.
Das war so ein Sommerspecial da, wo man dann 4 Tage hintereinander da gespielt hat und das weiß ich gar nicht, wann das war. Ich glaube, in der Corona-Zeit, glaube ich, als es aber im Sommer so ein bisschen wieder ging mal und so. Das war ganz schlecht besucht diese Woche da, ja. War auch Hochsommer, auch total heiß und also einfach kein Wetter für sowas.
Aber dafür ist es ja dann später so, wenn es eigentlich... Ja.
Keine Ahnung.
Die Idee ist ja eigentlich ganz schön cool.
Ja, so, eigentlich schon, aber es war... genau. Ich glaube, an 2 von den 4 Tagen war es wirklich sehr, sehr überschaubar und... aber trotzdem, ich finde, an sowas wächst man ja auch irgendwie, ne? Also man muss das dann halt irgendwie mit Humor nehmen, glaube ich, und dann...
Muss man das?
Ja, anders ist es ja sehr frustrierend, so, ne?
Ja, natürlich, aber das Leben ist doch frustrierend.
Oft auch, ja, tatsächlich, ja. Aber ich glaube, ich war auch damals noch nicht so, dass ich sage, ja, komm, jetzt machen wir uns hier einen Spaß draus. Da hat mich sowas dann schon beschäftigt, wenn niemand zu meiner Show gekommen ist. Aber mittlerweile kann ich darüber lachen, so.
Ja, gehst da ganz unbedarft rein.
Ja, mittlerweile bin ich schon etwas entspannter geworden, würde ich sagen, ja.
Durch was?
Ich glaube tatsächlich durch mein Kind, dass ich so ein bisschen die Prioritäten verschoben habe oder sich die Prioritäten verschoben haben und auch die Ängste so ein bisschen verlagert haben bei mir. Also ich bin auch eigentlich ein tendenziell eher ängstlicher Mensch, aber habe jetzt Angst vor anderen Sachen, glaube ich. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich Auftritte, also ich hatte oft auch so ein bisschen Schiss vor Auftritten, war sehr nervös und so, hab dem aber auch immer sehr, sehr viel Bedeutung zugeschrieben. Und jetzt, wenn ich mal einen schlechten Auftritt habe, dann ist das so, ach ja gut, ne, solange es uns allen gut geht, ist das doch nicht so schlimm. Und deswegen habe ich auch weniger Angst davor zu versagen. So, das ist so, also mir hat sich da so ein bisschen was verschoben.
Was hast du jetzt Angst?
Ja, jetzt sind das halt eher so, oder was heißt Ängste, aber so ein bisschen, ja, hoffentlich passiert mir nichts, dass ich irgendwie nicht mehr da sein kann für mein Kind oder so. Also halt so ein bisschen elementarere Sachen und nicht so diese alltäglichen Sachen. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verlagert auf größere Sachen, sage ich jetzt mal irgendwie. Ja.
Auf die Existenz als solche.
Ja, ja, irgendwie genau. Ja. Also, dass ich jetzt wahrscheinlich tendenziell, ich bin letztens nochmal geschaukelt und das war mir ein bisschen aufregend. Also so dieses Gefühl, so dieses, hoffentlich falle ich hier nicht runter, dass ich auf einmal so ein bisschen so ein komisches Gefühl hatte, obwohl ich sonst immer so ein Adrenalin-Typ auch...
Ja, die Angst hat man früher auch nicht so, auch wenn wir mit dem Fahrrad fahren ohne Helm und sowas.
Ja, genau, solche Sachen.
Oder hey, ja, da springe ich mal kurz drüber.
Ja, weil, ja.
Das kommt mit dem Alter. Das,
ich oder glaub, vielleicht das ist es auch das Alter, ja.
Oder
ja.
Ich glaube, das ist auch so wie mit dieser Höhenangst oder sowas.
Ja.
Früher konnte ich mich halt an den Rand eines Abgrunds stellen und runterschauen.
Ja.
Mittlerweile muss ich mindestens einen Meter weg sein und dann kriege ich schon ein mulmiges Gefühl und absolut, so ganz langsam dran und so irgendwas. Und genauso ist es bei Schaukeln. Das war früher, also ich mache das schon gerne, auch Achterbahn und sowas. Aber es ist, je älter man wird, desto viel intensiver ist das irgendwie so viel beängstigender, ja.
Ja, also weiß ich nicht, ne? Vielleicht hängt da dann auch eben diese Angst hinter, okay, kann mir jetzt hier was passieren, bin ich sicher. Also dass man nicht mehr so unbedarft
ist. Meinst vielleicht. Dass man früher nicht über die Konsequenzen nachdenkt?
Vielleicht, ja. So, jetzt einfach mal so ein bisschen spekuliert. Ich bin da selber auch noch nicht ganz hintergestiegen, aber ich merke jedenfalls, dass ich ja, eben so, also wie es beim Beispiel Auftritte zum Beispiel, da wesentlich entspannter geworden bin. Also es gibt immer noch Abende, da bin ich nervös und das ne, ist dann auch so ein bisschen einschränkend, aber ich hatte das halt am Anfang wirklich, also teilweise wirklich lähmend. Da war ich den ganzen Tag vor so einem Auftritt, ging es mir richtig schlecht und also schwierig. Ne?
Klar, das ist dann natürlich ein bisschen destruktiv, aber insgesamt finde ich, wenn man so von einem Auftritt so überhaupt nicht nervös ist oder überhaupt nicht aufgeregt, meistens werden die Auftritte besser, wenn man, also so ein bisschen, die Auftritte, wo ich aufgeregt bin davor, wo ich mir unsicher bin, irgendwie hauen die besser rein, als wenn ich zu locker bin.
Das stimmt, so. Zu locker ist auch nicht gut. Also klar, ne, ich hatte auch schon Auftritte, da habe ich dann irgendwie so, war mir so irgendwie alles egal, dann habe ich vielleicht noch vorher zwei Bier getrunken oder so und dann war es meistens auch nicht so gut oder nicht on point. Aber so ein gesundes Level an Nervosität ist glaube ich das Beste.
Klar. Ja. Also wir halten fest, René Kaspar weiß, wie Comedy funktioniert. Hier Tipps für angehende Comedians: trinkt nicht zwei Bier vor der Show, um locker zu werden. Macht lieber ein Baby.
Genau, ja.
Ja,
ja.
Ja. Gut, genau. Das ist dein Rat an alle.
Genau. Kriegt Kinder und hört Kinder, das Saufen auf.
Geht nieder und mehret euch, ja.
Genau, das ja, also mir hat das also
ja, das ist auch der einzige Grund. Das ist auch der einzige Grund, warum du das gemacht hast. Ne?
Genau, ja. Das hat, das,
nein, das, wie alt ist das Kind jetzt?
Ist jetzt ein Jahr.
Ein Jahr, genau. Also, dann ist jetzt vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Doch gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen: Pass mal auf, ich weiß nicht, ob du mich schon verstehst, aber eins muss ich dir sagen, du bist hier nur wegen mir, weil ich hab dich gemacht, damit ich auf der Bühne lockerer werde.
Genau, ja, damit ich den ganzen Tag nur an dich denke und weniger über mich mir den Kopf
zerbreche. Nicht, dass du denkst, irgendwie, du hast hier eine Rolle, eine keine Ahnung, du hast hier eine Rolle auf der Welt und zwar ist deine Rolle ist, um mich locker zu machen.
Ja, genau, ja. Ja. Ja, gut, ich meine, am Ende, klar, kriegt man Kinder auch für sich, ne? Also, ich meine, das Kind fragt ja auch niemand, ob es auf der Welt sein will, ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen egoistisch.
Nö, aber es braucht aber auch zwei Leute, um ein Kind auf... Na, sagen wir mal, es braucht... es. Also, du kriegst kein Kind auf die Welt.
Nein, das
alleine,
ist... Das
zumindest
hab ich,
nicht.
Auch, das habe ich jetzt auch gelernt, genau. aber, ja... Richtig.
Ja, gut. Na gut, hast du zum Schluss noch irgendwas Wichtiges zu sagen, zu bewerben, eine Botschaft an die Welt? Was hast du vor? Wie sieht's aus?
Bewerben? Darf ich jetzt Werbung für meine Shows machen?
Ah, da weiß ich nicht. Also müssen wir, keine Ahnung, vielleicht, ja.
Ja, natürlich. Also einmal, ja, ich mach's kurz, einmal im Monat, erster Sonntag immer im Blue Shell, das Open Mic,
also in mit Köln, Vicky
zusammen,
ja.
Genau. Und bald auch eine Mixshow in Siegburg, das ist ja meine Heimat, am 25.03. findet die statt, erstmalig.
Wir hoffen, das habe ich gehört.
Wir hoffen, dass es eben gut wird.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.